Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung Onda Viva vom Nachrichtenbüro Lateinamerika. Wir haben heute Abend zwei Gäste, Sabina Morales und Carlos Alfonso Pérez von Colectivo México via Berlin. Herzlich willkommen.
Danke.
Außerdem werden wir euch ein Telefoninterview mit Wolf-Dieter Vogel in Mexiko-Stadt präsentieren. Ute Löning an der Technik. Und moderieren werden wir heute Abend Angela Isfording. Hallo Angela.
Hallo Ileana.
Und mein Name ist Ileana Sanchez-Rau. Willkommen.
Ja, guten Abend. Am vergangenen Sonntag, den 1. Juli, fanden in Mexiko Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Zur Wahl standen neben dem Präsidenten 500 Abgeordnete und 128 Senatoren. Außerdem wurde in 7 Bundesstaaten eine neue Regierung gewählt. Wahlberechtigt waren über 77 Millionen Mexikaner, ein Drittel von ihnen jünger als 30 Jahre alt.
Auch wenn das offizielle Ergebnis von staatlichem Wahlinstitut IFE erst morgen Abend verkündet werden wird, steht der Präsident Mexikos für die nächsten 6 Jahre bereits fest. Enrique Peña Nieto von der Partei der Institutionellen Revolution PRI wird am 1. Dezember das Amt übernehmen.
Nach 12 Jahren Regierung der rechtskonservativen Partei der Nationalen Allianz PAN ist der Dinosaurier also nun wieder an der Macht. Die PRI regierte Mexiko 71 Jahre lang mit einem System von Korruption, Klientelismus und gewaltsamer Unterdrückung politisch Andersdenkender. Der Literaturnobelpreisträger Vargas Llosa sprach von einer perfekten Diktatur, da sich die Partei alle 6 Jahre durch manipulierte Wahlen legitimieren ließ.
Doch der Regierungswechsel im Jahr 2000 zu PAN ist Mexiko nicht gut bekommen. Die neoliberale Privatisierungspolitik mit ihrer Mischung aus Ausbeutung billiger Arbeitskräfte und natürlicher Ressourcen führte zum Anstieg der Armen, die heute knapp die Hälfte der Bevölkerung des Landes stellen.
In den letzten 6 Jahren war Mexiko immer wieder in den internationalen Schlagzeilen. Grund ist der von der jüngsten Regierung Felipe Calderons angezettelte sogenannte Krieg gegen die Drogen, in dessen Schusslinie bislang über 50.000 Menschen ums Leben kamen und Zehntausende verschwanden. Entgegen offiziellen Aussagen befinden sich unter den Opfern nicht nur Mitglieder verfeindeter Mafia-Kartelle, sondern unbeteiligte Zivilisten, Journalisten und soziale Aktivisten. Vor allen Dingen Polizisten und Angehörige der Streitkräfte, die zur Bekämpfung der Mafia eingesetzt werden, machen sich schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig. Die Aufklärungsrate beträgt 1,7%. Amnesty International verurteilte in seinem Jahresbericht 2011 die Straflosigkeit in Mexiko aufs Schärfste.
Angesichts dieser Umstände, es ist verständlich, dass die Mexikaner einen Regierungswechsel für nötig halten. Warum sie sich allerdings für die PRI entschieden? Welche Rolle die Medien und die sozialen Bewegungen dabei spielten und was die Herausforderungen für den neuen Präsidenten sind, besprechen wir in der nächsten Stunde mit unseren Studiogästen Sabina Morales und Carlos Alfonso Pérez.
Zuerst aber hören wir den ersten Teil des vor einer Stunde aufgezeichneten Interviews mit Wolf-Dieter Vogel, Foggy, aus Mexiko-Stadt. Ja, hallo Foggy, guten Morgen in Mexiko. Wie war die Stimmung am Sonntag? Da warst du wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs in Mexiko-Stadt. Und wie ist die Stimmung heute? Katerstimmung?
Also am Sonntag war die Stimmung auf jeden Fall wesentlich optimistischer. Sie war eigentlich verhältnismäßig optimistisch, obwohl die Prognosen ja gar nicht so gut aussahen. Man kann den Prognosen zwar nur zum Teil glauben, aber dennoch stand es ja damals so, also am Sonntag vor oder in den Tagen vor dem Wahlsonntag, dass Peña Nieto mit ca. 10-15% gegenüber López Obrador geführt hat. Dennoch waren sehr viele Leute, die jetzt so eher die López Obrador gewählt haben, Leute aus der Bewegung, Linke, Leute, die López Obrador mehr oder weniger nahestehen, aber ihn aus verschiedenen Gründen gewählt haben, doch sehr optimistisch. Ich habe mit Leuten geredet, die gesagt haben, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Manche waren dann eher zwar leicht skeptisch, aber sagten doch, aber vielleicht passiert ja doch das Wunder, wir müssen gewinnen. Also die Stimmung war doch optimistischer, als man das vielleicht vorab hätte befürchten können. Ganz anders die Stimmung seit Montag früh, beziehungsweise seit Sonntagnacht, 23.45 Uhr. Ja, alle Welt ist sehr frustriert, alle Leute sind wirklich sehr, ja, schon sehr schlechter Laune. Man hatte doch auf was anderes gehofft und musste dann feststellen, dass die Wahl, unter welchen Umständen sie auch immer nun letztendlich stattgefunden hat, doch sehr zu Ungunsten von López Obrador ausgefallen ist. Zugleich muss man natürlich sagen, die Prognosen sind natürlich bei weitem schlechter gewesen als das reale Ergebnis, so real man es auch überhaupt nennen kann. Auf jeden Fall, López Obrador liegt ja eher bei 6% Unterschied zu Peña Nieto und nicht bei 10 bis 15, wie behauptet wurde.
Naja, die Mexikaner sind ja glücklicherweise optimistisch, sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht irgendwie die 71 Jahre PRI davor durchgehalten. Andere Frage, es gab ja im Vorfeld, gab es viel Angst, dass in einigen Landesteilen aufgrund des organisierten Verbrechens es überhaupt nicht möglich sein würde zu wählen oder da es zu Gewalttaten kommen würde. Ist da was passiert?
Es ist nichts explizit passiert von Seiten, dass man sagen könnte, der Narco wäre besonders präsent gewesen. Es gab wohl auch Überfälle auf Wahlurnen bzw. auf Wahllokale, aber es ist jetzt nicht explizit in diese Richtung was passiert. Es ist natürlich ansonsten sehr viel passiert, dass es gab Berichte, insbesondere von der Studentenbewegung, aber auch von anderen Wahlbeobachtern, dass Urnen gestohlen wurden, dass betrogen wurde, dass Stimmen gekauft wurden, dass nach dem Karussellsystem, also nach einem speziellen Betrugssystem, Stimmen manipuliert wurden, dass wohl Wahlbeobachter, zum Beispiel Studenten von der Bewegung, von Polizisten oder von PRI-Anhängern angegriffen wurden. Also in diese Richtung gab es natürlich sehr, sehr viele Berichte. Weniger aber, dass jetzt, sagen wir mal, die Kriminalität im weitesten Sinne, wenn man die PRI jetzt nicht zur Kriminalität dazurechnen mag, dass die Kartelle bis die Wahl in irgendeiner besonderen Form verhindert hätten.
Und schon direkt am Montag gab es ja auch eine Demo von der Jugendbewegung Yo Soy 132. Fand das nur in Mexiko statt oder auch in anderen Landesteilen? Frage 1 und Frage 2, haben sich auch andere Organisationen an der Demonstration beteiligt?
Es gab außer in Mexiko-Stadt auf jeden Fall eine größere Demo in Oaxaca. Es gab also in Oaxaca-Stadt, es gab in Monterrey Demonstrationen, es gab auch in anderen Orten Proteste. Allerdings habe ich bisher jetzt primär doch mitgekriegt, dass es Leute von der Studentenbewegung waren. Das waren hier in der Stadt so zwischen 15.000 und 20.000 nach offiziellen Schätzungen. Und ja, aber es waren jetzt, also die Studenten haben mobilisiert. Natürlich sind die Studenten und Studentinnen ja in dem Sinne jetzt nicht nur sie selbst, sondern um sie herum gibt es natürlich Menschenrechtsorganisationen, Sympathisanten von López Obrador. Und andere Leute, die bei diesen Demos immer mitgelaufen sind, auch schon am Samstagnacht, wo es eine sehr beeindruckende Demo in Mexiko-Stadt gab. Aber es wurde jetzt mobilisiert, insbesondere von den Studenten selbst. Die López Obrador und die Morena-Bewegung konzentrieren sich jetzt zunächst einmal darauf, dass sie heute zum Beispiel Klage einreichen vor der IFE, der staatlichen Wahlbehörde, und eben in diese Richtung erstmal neue Schritte gehen, also den legalen, den juristischen Weg suchen.
Okay, es gibt ja irgendwie einen Sinn Fin, also tausende von Fotos im Internet, von Videos, die genau diese Betrügereien, von denen du gerade gesprochen hast, belegen. Ist das die Basis für die Klage von López Obrador gegen das Ergebnis? Oder was hat er in der Hand? Hat er überhaupt eine Chance damit?
Also was er genau in der Hand hat, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Es gibt natürlich unheimlich viele Proteste und zu den Protesten auch Material. Es gibt das ganze Bildmaterial von eben den Beobachtungen, die Studenten und andere eben auch von der Bewegung. Es gab ja in jeder Wahlbehörde auch Leute von der Bewegung beziehungsweise von der PRD, die die Wahlen beobachtet haben. Und da gibt es natürlich sehr viele Dokumente. López Obrador hat selbst am Sonntagnacht nach der Wahl ja schon gesagt, er will sich jetzt erstmal zu dem Ergebnis überhaupt nicht äußern, weil ihnen liegen Informationen vor, die denen, die offiziell verkündet werden, ziemlich widersprechen. Und er hat jetzt gesagt, wir gehen davon aus, dass wir gewonnen haben. Das heißt, er muss ja auf jeden Fall handfeste Beweise haben. Er wollte auf jeden Fall heute der Wahlbehörde diese Beweise vorlegen und dann muss man sehen, was weiter passiert. Ob er damit Chancen hat, ich würde sagen, er hat eher geringe Chancen. Mein Kollege Gerold Schmidt, der ja Kenner im besonderen Falle hier ist, der sich ja sehr gut auskennt, sagt, der López Obrador hat überhaupt keine Chancen, auf dem juristischen Weg irgendwas zu erreichen. sagen wir, Beauftragte der Wahlbehörde, der Herr Valdes, Senior Valdes. Valdes hat vorab schon mal erklärt, die Wahl werde an den Urnen entschieden und das sei am Sonntag passiert. Sie werde nicht an Tischen nachträglich entschieden. Also sprich, man muss schon befürchten, dass das, was auch vorher schon der Fall war, nämlich dass die PRI und auch viele Behörden ganz klar alles dafür tun, dass López Obrador nicht Präsident wird, dass das auch dieses Mal wieder völlig so ausgespielt wird. Es gibt dann nach den Untersuchungen, die die Wahlbehörde aufgrund der Beweise ja unternehmen muss, dann noch die Möglichkeit, zum Wahlgericht zu gehen, ob López Obrador dort Chancen hat, sei dahingestellt. Auch da sieht es eher schlecht aus. Und dann muss man natürlich auch berücksichtigen, López Obrador hat ja 2006 1 Million Menschen mobilisieren können, die hier in Mexiko-Stadt die Reforma besetzt haben, die das Zentrum für wochenlang lahmgelegt haben und hat damit nicht mal durchsetzen können, dass die Stimmen nachgezählt werden. Insofern denke ich, diesmal sieht es bestimmt nicht besser aus als das letzte Mal. Ich denke eher, es ist zu befürchten, dass eher akzeptiert wird, dass López Obrador nicht gewonnen hat.
Er hat ja heute Morgen bei der Pressekonferenz gesagt, er würde die Leute nicht auf die Straße rufen, also er würde nicht wieder eine Blockade machen. Glaubst du denn, er hat Kontrolle über die Leute? Also glaubst du nicht, dass die Leute vielleicht von alleine entscheiden werden, eine Blockade oder wieder Reforma zu blockieren oder?
Ich denke, es wird Leute geben, die auf jeden Fall selbstständig entscheiden, was sie tun, so wie die Studenten auf die Straße gegangen sind, die Studenten auch am Tag vor der Wahl mit zwischen schätzungsweise 20 und 50.000 Leute auf der Straße waren. Das wird es auf jeden Fall geben. Es wird sicher auch andere Organisationen geben, die sich dem anschließen oder die selber Dinge organisieren. Aber ich sehe doch sehr einen Unterschied. Also am Mittwoch vor der Wahl bei der Abschlusskundgebung von López Obrador waren, man mag die Zahlen nicht so richtig einschätzen, aber in die Größenordnung ging wie 2006 eher auf 1 Million zu. Die komplette, so also das Zentrum der Stadt, der Zocalo und die ganzen Straßen drumherum waren komplett dicht. Und eben bei den Studenten waren es einmal 50.000. Also das sind schon nochmal andere Dimensionen. Ich habe das Gefühl, trotz allem, dass doch sehr viele Leute, sagen wir mal, den Entscheidungen oder den Vorgaben folgen, die jemand wie López Obrador dann vorgibt.
Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, 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 porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Y todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha exigiendo tu derecho a la información, dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Otro borrego porque yo no. Fíjate
te buscas otro borrego, soy 132.
Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo.
Esto es un tema de estudiantes, como dice la leyenda. No somos porros, somos estudiantes.
¿Qué te crees? ¿Que no nos damos cuenta? Nos faltas al respeto, aquí se actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado, solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre, el pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz, la memoria, la alegría, soy 132.
Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Soy 132.
Contra la manipulación mediática.
Soy 132.
Contra el monopolio televisivo.
Soy 132.
A la imposición de Peña Nieto.
Soy 132.
Por un voto informado.
Soy 132.
Por unas elecciones limpias.
Soy 132.
Por una democracia auténtica.
Soy 132.
Das war die Cumbia 132 von Kollektivo Emergente de Artistas Independientes, also vom aufkommenden Kollektiv unabhängiger Künstler. Es handelt vom Aufwachen der Studenten, von Manipulation und Betrug, aber auch von diesem nicht mehr vorhandenen Vertrauen an die politische Klasse. Übrigens, vor nicht langer Zeit war die Rede vom Dornröschenschlaf der mexikanischen Jugend, aus dem sie aber langsam erwacht. Die Studenten sind in diesem Wahlkampf auf die Straße gegangen, haben protestiert und hinzu kam es, dass sie auch die Debatte 132 mit den Kandidaten organisiert haben, ein ganz wichtiges Ereignis in dieser Kampagne. Aber Sabina, erzähl uns mal, was für eine Rolle hat diese Studentenbewegung tatsächlich in diesem Wahlkampf gespielt?
Ja, klar. Die studentische Bewegung, Yo Soy 132, hat eigentlich die Agenda von Wahlkampagne stark geändert. Also ehrlich zu sagen, vor dieser Bewegung war einfach einerseits langweilig und auch also die Sachen, die wir in Kampagnen immer hören. Diese Bewegung hat sich gegen die alte autoritäre Regime erklärt. Und das ist was ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, finde ich. Aber nicht nur, das würde ich in allgemein sagen, aber auch besonders gegen PRI und gegen die Kandidat Peña Nieto, wie wir schon wissen.
Und wann hat diese Bewegung begonnen?
Die Bewegung hat vor, weiß ich nicht, also einige Wochen eigentlich, nicht mehr als einen Monat. Hm. Aber was ganz wichtig war, dass diese Bewegung die Ereignis von Atenco an uns erinnert. Und das war entschieden. Also die Korruption von der PRI und dieser Link von Peña Nieto zu Menschenrechteverletzung war auch ganz wichtig, das zu erinnern.
Also ich hatte das Gefühl, dass die Studenten auch sehr präsent in den Medien waren. Mhm. Hast du da irgendwie genauer verfolgt, was sie da alles im Netz
ja, klar,
organisiert haben?
Ja klar, also meinst du in
Internet
oder,
genau so.
Ja, also die kämpfen, also Yo Soy 132 kämpft eigentlich gegen der Fernkonzerne. Und das ist ganz wichtig, weil die haben durch Internet, Facebook und alle Sozialnetze sich in Kontakt genommen. Und das hat auch sozusagen die Differenz gemacht.
Also eins von diesen Aktionen, wie bereits erwähnt, die ich persönlich sehr gut fand, war die Debatte 132 mit den Kandidaten zur Präsidentschaft. Das war ein anderes Format, was wir im mexikanischen Fernsehen halt im Wahlkampf noch nie zuvor gesehen hatten. Und ich hatte das Gefühl, dass in dieser Debatte erst klar und ersichtlich wurde, was die Themen in dieser Kampagne eigentlich sind. Also davor war es nicht klar, was die Kandidaten eigentlich wollen. Und erst in dieser Debatte, zumindest mir als Zuschauerin, wurde zum ersten Mal klar, wie hast du das erlebt? Also was waren die wichtigsten Themen für dich dann?
Ja, ganz interessant finde ich, dass die Fragen würden von Studenten, qualifizierten Studenten sozusagen, also Promoventen von Magister und so weiter, vorbereitet. Und das hat natürlich die Themen anders gemacht. Und ich würde sagen, dass Die Studenten würden ganz besonders auf Insecurity,
Unsicherheit,
also Unsicherheit aber auch zu bestimmte politische Agenda zum, weiß ich nicht, Thema zum Health,
Gesundheit
und solche Sachen. Aber die wollten, also die Studenten wollten von den Parteien hören, wie genau würden die, die Themen gearbeitet.
Und jetzt lass uns mal über die Kandidaten reden. Also wie haben, was sind dann die wichtigsten Themen von den Kandidaten, deiner Meinung nach? Wo gibt es Unterschiede, wo gibt es Gemeinsamkeiten in ihre jeweiligen Agendas?
Ich glaube, das ist nicht der wichtige Punkt davon. Also meiner Meinung nach hat Yo Soy 132 die Agenda verändert, nicht nur, weil die neue Themen gab, also Gesundheit oder neue Reformen oder so. Ich glaube, was wichtig war, ist, dass die haben unterstreichen. Also jetzt, es gibt die Möglichkeit, die Parteien von die letzten 17 Jahre zurückzuhaben. Und das war ein autoritäres Regime. Und es gibt Teile, die politische System, in diesem Fall die Medienmonopolen, die, die in der Logik von Autokratie funktionieren. Und ich glaube, das war das Wichtigste. Nicht nur die Punkte, weil die Punkte, was die Studenten, danach gefragt haben, war, also wie würdest du das machen oder wie soll das instrumentiert werden? Und das würde ich in zweiter Grund lassen.
Und Carlos, wie siehst du das? Was sind die wichtigsten Themen in den jeweiligen Agenda der Kandidaten?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ne?
Danke, dass ihr gekommen seid.
Vielen Dank, Angela auch. Ein paar Punkte wollte ich noch sagen. Für uns ist ganz wichtig zu sagen, dass es gab und es gibt viele Solidarität mit Bewegungen, mit UN 132, zum Beispiel die Elektrizitätsgewerkschaft SME spielt auch eine große Rolle in, die, in diese Bewegung. Das heißt, es funktioniert nicht nur als, als geschlossene Gesellschaft und es funktioniert mehr als so ein großes Netzwerk. Es gibt keine zentralen Punkte, es gibt viele Assemblées in den Universitäten, die ganz autonom sind und die funktionieren ganz unterschiedlich. Das finde ich ganz wichtig. Dazu will ich noch sagen, dass nach offiziellen Angaben, nicht offiziellen Angaben, mehr als 55% aller Studenten haben López Obrador gewählt, im Gegensatz von denen, die Enrique Peña Nieto gewählt haben mit nur 25%. Und laut vielen Umfragen an die Universitäten, fast alle Universitäten, haben, die Studenten von den Universitäten haben auch López Obrador gewählt und gab es wenige Wahlen für Enrique Peña Nieto. Und ein dritter Punkt zu zeigen ist, dass obwohl die eine wichtige Rolle gespielt haben, die werden jetzt noch eine wichtige Rolle spielen. Die sammeln im Moment und veröffentlichen alle Akten in die Wahlen. Ob es Betrug gab, ob es Täuschung gab, das werden die Studenten entscheiden und die Studenten sagen.
Sabine, du möchtest
ja, was sagen? Ja, wie Carlos gesagt hat, also vielleicht die Legitimität dieses Wahlkampfs also hängt von der Bewegung ab. Und weil die sind jetzt mobilisiert, ich würde nicht mit Dieter Vogel ganz stimmen, weil ich glaube, also die reagieren nicht so schnell, das kann auch sein, oder nicht ganz präzise am Anfang. Aber wichtig ist, dass die zeigen, dass es gab keine exemplare Wahlen in Mexiko gab. Und das ist wichtig, nicht nur innerhalb Mexiko, aber auch für die internationale Ebene, das zu zeigen.
Also, und du würdest dann wirklich sagen, dass die Studenten sich tatsächlich weiterhin organisieren werden?
Ja,
und du räumst ihnen tatsächlich diese Bedeutung ein?
Ja.
Okay, naja gut, also ich weiß auch, dass sie auch von verschiedenen Organisationen, Gewerkschaften und so weiter unterstützt werden. Lass uns mal abwarten. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass Sie weiter irgendwie aktiv bleiben und das Recht auf Kommunikation und Transparenz weiter einfordern und dass sie damit auch erfolgreich sind.
Ja, Eliana, gib mir das Wort. Ich glaube, über die Bewegung ist noch viel zu sagen und ich denke, das wird auch nicht das letzte Radioprogramm sein, mit dem wir uns darüber beschäftigen. Ich würde trotzdem gerne zum nächsten Thema oder zur nächsten Frage übergehen. Carlos, du hast gesagt, 55% der Studenten und Studentinnen hätten AMLO gewählt, also Andrés Manuel López.
55,
genau. Ja. Aber leider haben ja nun doch wahrscheinlich 38% der Wähler, was auch nur insgesamt 62%, es gab eine große Wahlabstinenz, haben ja nun für Enrique Peña Nieto gewählt. Warum? Ich meine, man weiß, die PRI ist korrupt, man weiß, Peña Nieto ist korrupt, man weiß, Peña Nieto hat in Atenco, ist dafür verantwortlich, eigentlich hat die Verantwortung aber nie übernommen. Man weiß eigentlich, es wird mehr von dem Gleichen geben, oder nicht? Also warum, glaubt ihr, hat Peña Nieto höchstwahrscheinlich die Wahl gewonnen?
Der Sieg von PRI und Peña Nieto war nur mit, meiner Meinung nach, war nur mit Hilfe von Televisa und Tevasteca möglich. Ne? Mexikos größtem Fernsehimperium, auch in Lateinamerika. Ohne Televisa und Tevasteca kann man nicht verstehen, wie jemand, der vor 10 Jahren nur ein, wie zu sagen, ein achter Mensch war, ein Bürokrat war, jetzt Präsident wird. Die Peña Nieto und Televisa zustimmen mit Blick auf die Wahl 2012, Werbespots und positive Berichterstattung über den damaligen Statthalter von Estado de Mexico im Programm des Senders. Nicht nur Interviews, aber auch diese Art von Home-Stories und Berichte über
seine Hochzeit, oder?
Ja, Hochzeit zum Beispiel. Mhm. Ne? Und über seine angeblichen erfolgreichen Projekte wurden immer festgeschrieben. Ne? Im Gegensatz dazu, ne, seit 2006 starten die Medien eine Kampagne gegen den Kandidaten der linken Partei, Andrés Manuel López Obrador. Seine Fehler wurden immer vergrößert, im Gegensatz von Peña Nieto. Ich will auch sagen, dass el Estado de México ist das Bundesland, wo mehr Frauen mit Gewalt ums Leben gekommen sind. Ne? Mehr als in Chihuahua, ja. Mehr als von Ciudad Juárez. Es gibt auch weniger Wirtschaftsentwicklung und auch im letzten Platz von Respekt für Menschengerechtigkeit. Ne? Ja, ohne Televisa, ohne Tevasteca können wir das nicht verstehen. Die Medien haben viel Macht in Mexiko.
Okay, jetzt, der englische Guardian, die Tageszeitung The Guardian, hat ja neulich einen Artikel veröffentlicht, in dem dargelegt wird, dass die PRI in den letzten 4-5 Jahren knapp 22 Millionen US-Dollar an Televisa gezahlt hat, um genau diesen Aufbau eines Nichts zu einem Präsidenten zu machen. Ich frage mich, kleine Parenthese, kleine Klammer sozusagen, wo kommt das Geld her? Wer, also ist das irgendwie, sind das die alten Seilschaften der PRI, beziehungsweise auch Verbindungen mit der Mafia? Oder sind das Unternehmer, die sich was davon versprechen und da Geld reinschießen? Ich meine, das sind ja unglaubliche Summen und das ist ja nicht alles, was die Kampagne ausgemacht hat.
Das stimmt, ne? Enrique Peña Nieto verbrachte 10 oder 50 oder 15 Mal mehr Geld als alle anderen Kandidaten. Ne? Er konnte nicht mehr als 334 Millionen Pesos verbrauchen und er verbrauchte, man sagt, 5.000 Millionen Pesos. Woher das Geld kommt?
Wie viel ist das in Euro ungefähr, Carlos?
Das
oder in Dollar?
Würde ich sagen, 500 Millionen Dollar hat es gekostet. Ja. Peña Nieto ins Amt zu bringen. Der PRI regiert in 21 Bundesländern, 20 Bundesländer. Dort gibt es auch viel Geld. Obwohl die nicht die ganze Regierung hatten, ne, die Präsidentschaft nicht hatten, die hatten 20 Bundesregierungen. Dort kommt viel Geld. Ne. Andrés Manuel López Obrador meinte, es gibt so eine Mafia. Eine mafiosische Gesellschaft. Viele glaubten, das war so hart, das stimmt auch nicht so ganz. Aber jetzt, 6 Jahre später, wir sind auch in dieser Meinung. Es gibt schon diese mafiöse Gesellschaft. Und dort macht mit nicht nur der PRI, aber auch vielleicht Drogenkartellen und dann auch viele Firmen und noch viele andere Akteure.
Wobei sich, wenn ich mich richtig erinnere, López Obrador nicht explizit auf die Mafia bezogen hat, sondern eher auf diese Vermischung von Korruption, Klientelismus, Gelder, die hin und her geschoben werden, richtig?
Er spricht immer über 400 Familien, die ganz Macht in Mexiko haben. Ne? La Mafia, que robó la presidencia, sagt er immer.
Aber wo wir schon bei der Mafia sind, also der PRI werden ja durchaus auch vor allen Dingen eigentlich auf allen Ebenen mittlerweile, werden ja auch Verbindungen zur Mafia nachgesagt. Wir werden das später nochmal ansprechen, aber vielleicht schon mal vorweg, glaubt ihr, dass der PRI, dass es der PRI gelingen wird, mit ihren guten Verbindungen oder mit ihren Verbindungen zur Mafia diesen Krieg zwischen den Kartellen vielleicht tatsächlich zu schlichten? Das ist ja die Hoffnung ganz vieler Menschen, die Peña Nieto gewählt haben. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, neben dem, den du genannt hast, also dieser wahnsinnigen Medienmanipulation oder Pushen durch die Medien. Sabine?
Ich würde sagen, dass das ist eine Diskurs, die wurde konstruiert, aber das ist eine Art von Gespenster, kann man derzeit nicht zurückbringen. Also die Leute, die mit Hoffnung um zurück zu dieser Pass-Mafiosa kommen, nochmal, also haben auch nicht, die sehen gar nicht, was in diesen 12 Jahren passiert ist. Also diesen Krieg, die alle töten, die Journalisten und alle Verschwundene, also die sind da und es ist nicht nur eine soziale Rekonstruktion, was man braucht, aber auch also die Korrelation von den verschiedenen Machten.
Auch da werden wir noch weiter drüber reden in diesem Programm. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Teil des Interviews mit Wolf-Dieter Vogel in Mexiko-Stadt überleiten und zu der Frage, was sind denn eigentlich die Herausforderungen für diese neue Regierung? Und die Frage werden wir dann natürlich auch hinterher an euch weitergeben.
Danke.
Was sind deiner Meinung nach die großen Herausforderungen für diese neue Regierung?
Für diese neue Regierung? Ja, diese neue Regierung sollte, ganz abgesehen davon, was sie selbst will, aber sie sollte natürlich in erster Linie den sogenannten Drogenkrieg, also den Krieg gegen die Kartelle, die den Felipe Calderón in Gang gesetzt hat, stoppen und dafür sorgen, dass die Gewalt nicht weiter eskaliert, beziehungsweise in hohem Maßen deeskaliert. Das ist sicher einer der wichtigen Punkte, sicher auch ein Grund, warum Peña Nieto gewählt wurde, weil man sich erhofft, dass mit ihm zumindest ein besserer Deal mit den Kartellen möglich ist und dadurch die Gewalt eingegrenzt wird. Er selbst hat allerdings bisher keine deutlichen und klaren Schritte vorgeschlagen. Er sagt zwar, er will die Polizei von den Straßen, das Militär von den Straßen zurückziehen und dafür die Polizei einsetzen, aber er sagt im gleichen Atemzug auch, dass er den Oscar Naranjo als Unterstützer, als Berater, als Sicherheitsberater einstellen will. Das ist ein Mann, der große Erfahrung hat im Krieg in Kolumbien, dort dafür gesorgt hat, dass der Mafia-Boss Escobar erschossen wurde, eng mit der US-amerikanischen DEA zusammengearbeitet hat, mit der Antidrogenbehörde und so weiter. Also einer, der nicht unbedingt für eine friedliche Lösung dieses Problems steht. Also insofern sei mal sehr dahingestellt, ob Peña Nieto in diese Richtung andere Schritte unternimmt als Felipe Calderón. Offensichtlich sind sich die beiden auch relativ einig. Also Calderón hat es sehr begrüßt letztlich, dass Peña Nieto eben da ansetzen und da weitermachen will, wo er aufhört. So hat es Felipe Calderón auch vor den Wahlen gefordert oder gebeten, dass der künftige Präsident bitte doch da weiter ansetzen solle und keinen Frieden mit der Mafia schließen solle. Also auf jeden Fall der ganze Komplex Krieg, der ja bei weitem kein Krieg nur gegen die Kartelle ist, sondern ein Krieg, der sich auch gegen Linke, gegen indigene Oppositionelle, gegen Menschenrechtsverteidiger richtet. Also dass dieser Krieg beendet werden muss, die Menschenrechtsverletzungen beendet werden müssen, die Soldaten, die Polizisten mehr dazu gezwungen werden, dass sie diese Menschenrechte einhalten. All dies ist auf jeden Fall sicher ein ganz wichtiger Aspekt, über den, an dem Peña Nieto arbeiten sollte, wenn er denn Interesse daran hätte. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass, sagen wir mal, das wirtschaftliche Resümee nach 6 Jahren Calderón-Regierung, Pan-Regierung, ist ja auch nicht gerade besonders aufbauend. Also die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die Armut hat zugenommen. An diesem Punkt müsste natürlich auch Peña Nieto arbeiten. Er müsste dafür sorgen, dass diese 8 bis 10 Millionen Jugendliche und Kinder, die eigentlich gar keine Perspektive haben, eine Ausbildung bekommen können, dass sie eine Möglichkeit haben, im Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und ja, und dann müsste natürlich auch dafür gesorgt werden, dass auf dem Land eine ganz andere ökonomische Struktur wiederbelebt wird, die ja im Rahmen des Freihandelsvertrages, die PRI, also Peña Nietos Partei selbst, ja abgeschlossen hat. Aber die Struktur, die im Rahmen des Freihandelsvertrages in den letzten 10, 15, 20 Jahren komplett zerstört wurde, da müssten ganz neue Ansätze her, damit die Leute auf dem Land eine Perspektive wieder haben und nicht gezwungen sind oder auch aus anderen Gründen in die USA gehen, um dort das Überleben zu sichern. Also das, denke ich, sind mal zwei der ganz wichtigen Aspekte, die Peña Nieto angehen sollte.
Ja gut, Foggy, vielen Dank. Wir haben ja glücklicherweise auch noch Gäste im Studio, die dann noch ein bisschen das Thema auch vertiefen können. Da gäbe es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Aber es wird ja hoffentlich auch nicht die letzte Sendung sein. Also herzlichen Gruß nach Mexiko und vielen Dank dir.
Ja, euch auch. Danke. Tschüss.
Hermanos, si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando. Machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre al progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios.
Mestizo has de ser por tu.
Wir sind hier in Onda Viva, Vornachrichten pro Lateinamerika. Wir reden über die Wahlen in Mexiko mit Sabina und Carlos. Wir haben gerade vor der Musik noch das Interview mit Foggy gehört. über die Herausforderung für den neuen Präsidenten. Ich fasse zusammen, er hat den Drogenkrieg erwähnt, dass man da die Gewalt auf jeden Fall mindern sollte. Man sollte sich dafür einsetzen, dass sie weniger wird und dass die Menschenrechtsverletzungen auch dezimiert werden. Bezüglich der Wirtschaftslage hat er auch erzählt, dass er der Meinung ist, dass es sehr wichtig ist, dass die Arbeitslosigkeitsrate und die Armutsrate auch sinken und dass es dafür ganz wichtig ist, dass die Jugend auch in diese Arbeitswelt integriert wird. Und hinzu hat er auch noch kommentiert, dass es auch noch sehr wichtig ist, dass Investitionen in der Landwirtschaft betätigt werden. Carlos, wie siehst du das aus? Bist du auch der Meinung oder siehst du auch andere Herausforderungen?
Bin ich auch in der Meinung. Aber erstmal will ich noch vielleicht erklären, dass weder Enrique Peña Nieto noch die Opposition eine Mehrheit im Bundestag hat, ne? Wie in den letzten 15 Jahren. Es wird eine limitierte Regierung sein. Nicht nur, weil der Bundestag in drei gespaltet ist, aber auch, weil der Präsident, Enrique Peña Nieto oder wer sein soll, keine allmächtige Kraft haben wird, wie früher. Ne? In diesem Sinn ist es zu sagen, dass was wir konfrontieren, ist nicht mehr und unbedingt eine Rückkehr des Autoritarismus, ne? Aber schon eine Rückkehr des Dinosauriers, wie ihr es genannt habt. Ne? Wirtschaftlich liegt Peña Nieto leider fast auf derselben Linie wie Felipe Calderón. Er spricht sich für ein Ende der staatlichen Monopolien aus und will zu den Wettbewerb fordern. Wettbewerb so in Unterstrichen. Ne?
Ja, aber ich bin der Meinung, dass das nicht nur das Programm von Peña Nieto ist, sondern auch von der Band von Josefina Vázquez Mota, das war auch, sie ist auch so für Privatinvestitionen und eine neoliberale Politik. Mhm. Und übrigens, AMLO ist das auch. Nur in den Sektoren der Ressourcen, also was Öl und Strom angeht, da ist er dagegen, also gegen private Investitionen. Mhm. Aber in allen anderen Wirtschaftsbereichen sind alle drei Kandidaten für eine neoliberale Politik einig.
Das würde ich so ein bisschen in Frage stellen. Als er Regente von Ciudad de México war,
Bürgermeister
von Ciudad de México war, hat er viele Sozialpolitik gefordert, der nicht unbedingt sozialistisch war, das ist schon klar. Aber zum Beispiel gab es eine Regel für kooperative Gesellschaft, die ganz erfolgreich ist und so weiter. Aber was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, dass für Peña Nieto ganz, ganz wichtig ist, die staatliche Ölmonopole Pemex für die private Investition zu öffnen. Das war nicht im Programm von López Obrador.
Ja, AMLO ist ganz dagegen, ja klar.
Ob er das schafft oder nicht, hängt von das Volk an. Darüber vielleicht kann uns Sabine etwas sagen von der Herausforderung, die Gesellschaft.
Für die Gesellschaft?
Ja, eigentlich, ich würde mehr auf der Herausforderung von der Gesellschaft konzentrieren, weil also...
Aber bezüglich Pemex zum Beispiel, ne? Also diese mexikanische Ölgesellschaft, also da sehen wir halt ganz verschiedene Linien in der Politik. Einerseits die PAN und die PRI, die halt für private Investitionen in dieser staatlichen Ölgesellschaft, die hat auch per Verfassung auch diese Natur hat, diesen Charakter hat. AMLO ist dagegen, weil er sagt halt, dass die Ressourcen nicht Eigentum des Staates, sondern der Nation sind und dass er in diesem Sektor keine Privatinvestitionen haben will. Und das ist wahrscheinlich ein ganz großer Streitpunkt jetzt in der Politik in den nächsten Jahren, auch wenn das Parlament gespaltet ist und es nicht mehr so einfach ist zu regieren. Wie siehst du das?
Ja, also eigentlich im Sinne von Öl würde ich einfach sagen, dass wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft, die organisierte Zivilgesellschaft und die Bewegungen verstehen, dass das ist kein Parteienkampf. Dass das ist einfach, also wenn eine Politik gibt, einfach die müssen auch irgendwie mobilisieren. Und ich bin nicht ganz sicher, dass diese Ölpolitik werde das Entscheidende von diesen nächsten sechs Jahren. Ich würde mehr vielleicht auf Arbeitsmarkt konzentrieren, weil das ist, was nicht ganz tief gearbeitet war in NAFTA. Mhm. Also NAFTA hat alle, was den Land Inhalt, aber keine richtigen Arbeitsmarktreformen. Und jetzt gibt es, also die Bewegungen müssen irgendwie darauf achten, dass jetzt gibt große Chancen mit Peña Nieto, also neoliberalen Reformen stärker zu machen. Also nicht nur Pemex und Ressourcen und so weiter, aber auch eine Reform von Arbeitsmarkt, die mehr liberale Bedingungen bringt. Und das ist ganz wichtig, weil also Teil dieser Gewaltkrise kommt von einer Arbeitsmarktkrise. Also die Jugend haben also keine Arbeit mehr, die informellen Stellen sind auch voll. Also früher haben wir das schon gesehen, aber jetzt die sind in die Reihe von organisierter Kriminalität. Und das müssen wir auch unterstreichen.
Irgendwie. Aber du denkst, dass Peña Nieto tatsächlich eine Chance darstellt, um diesen...
Nein, umgekehrt.
Ach so, ich hatte
das
verstanden.
Es gibt die Chancen, die neoliberalen Reformen zu stärken. Weil, ja. Also, weil, genau, weil, weil du recht hast. Also PRD wird vielleicht nicht so stark dagegen kämpfen. Und deswegen muss die mobilisierte Sozialgesellschaft oder das Volk einfach darüber achten.
Darauf achten, ja, Carlos.
Und darüber noch ein Punkt. Gestern oder heute morgens hat schon Enrique Peña Nieto angekündigt, dass er wird die Reformen für Pemex schon vorbereiten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Movimiento Yo Soy 132 sich als eine antineoliberalische Bewegung sich definiert hat. Und dass Enrique Peña Nieto will unbedingt die ersten Monate schon mit die Reformen gehen, weil das ganz wichtig ist, dass er wird, er ist im Moment mit viel legitim im Amt gekommen, er wird die Chancen haben. Nicht nur, weil er die Legitimierung hat, sondern weil er nur 2/3 der Bundestag braucht. Und PAN und PRI sind mehr als 2/3.
Ja. Also er könnte eigentlich problemlos, wenn eigentlich die
schon,
PRI sich mit der PAN einigen, diese Reformen durchsetzen.
Aber im 2008, als Felipe Calderón das wollte, konnte er nicht, klar, nur wegen der Mobilisierung von López Obrador.
Und ja, die Studenten wissen das schon. Und das ist ganz wichtig. Also vielleicht sehen wir also jetzt ein bisschen Depression oder auch Hoffnungslosigkeit oder so. Aber ich glaube, die Studenten wissen schon, dass die sehr stark sein könnten weiter. Und ja.
Also mir ist es halt in dieser Wahlkampagne aufgefallen, dass die Kandidaten eigentlich viel zu wenig über dieses große Problem der Unsicherheit im Lande geredet haben. Also wenn sie gefragt worden sind, da haben sie nur ganz allgemeine und total überflächliche Antworten gegeben. Aber mir ist es bisher nicht klar, wer was machen möchte, um dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist halt, wie Vogi da schon in dem Interview gesagt hat, das ist eines der größten Probleme in diesem Lande. Und ich finde es wirklich ein Skandal, dass wir nicht wissen, was da unternommen wird. Also...
Ja.
Wie sollen die Mexikaner die nächsten 6 Jahre weiterleben mit dieser Gewalt? Also das weiß ich halt nicht. Warum wurde nicht darüber geredet?
Stimmt.
Da fehlt eine Rede vor Gewalt in Mexiko. Es gab keine Wörter für die Opfer. Es gab keine Wörter für die 60.000 ermordeten Menschen. Und der Gewinner war Felipe Calderón. Niemand hat etwas gegen die politische Richtung von Felipe Calderón gesagt. Weder Enrique Peña Nieto noch Andrés Manuel López Obrador. Seine Politik wurde nicht in Frage gestellt. Das müssen wir klar sagen.
Das nochmal aufgreifen. Also Iliana hat in der Einleitung vom Dornröschenschlaf der Jugend gesprochen. Ich würde eher von Schockstarre der gesamten mexikanischen Bevölkerung sprechen, die irgendwie diese als Reaktion auf diese Gewalt eingetreten ist. Insofern würde ich gerne nochmal auf deinen Punkt zurückkommen, Sabina. Also was sind die Aufgaben und Herausforderungen für die Zivilgesellschaft? Du hast einen schon genannt, Arbeitswelten, wir haben schon über den Energiesektor gesprochen. Aber ich frage mich, wie ist es möglich, dass diese, im Grunde genommen, diese ja sehr optimistische Bewegung von Yo Soy 132, dass die auf andere Sektoren der Bevölkerung übergreift? Weil wir haben ja schon gesehen, Cecilia ist im Grunde genommen mit seinen, wie sagt man das, Marchas, nee, mit seinen, mit den Karawanen der Menschen, die eigentlich Opfer sind, an sein Ende gekommen, würde ich mal sagen. Also das reicht nicht, weil ich glaube, ein Land, was in Schockstarre ist, wird es nicht schaffen, dieser Neoliberalisierung und dieser weiteren Mafiaisierung Mexikos entgegenzukommen. Wie siehst du das?
Also erstmal würde ich sagen, die studentische Bewegung muss darauf achten, dass es gibt andere Bewegungen, die schon gegen, in diesem Fall, diesen Drogenkrieg sind. Und das ist noch nicht ganz klar. Also bis jetzt, die Agenda war Fernsehmonopol und alles war wirklich im Wahlprozess konzentriert. Aber wenn ein Link zwischen die Bewegung von Cecilia mit dieser Agenda und den Studenten gibt, dann werden wir eine andere Geschichte haben. Außer die normale Organisation und die Verbindung mit internationalen, auch Studenten und die Intellektuellen, die auch dafür arbeiten könnten, würde ich auch sagen, dass das Differenz könnte von der Bewusstsein kommen, der Bewusstsein, dass die Perzeption von das Problem in die Staaten und im Land anders ist. Und in kleinen Staaten und in Mexiko-Stadt anders ist. Also in Mexiko-Stadt ist es nicht klar, dass es gibt einen Krieg oder nicht im ganzen Land, aber in bestimmten Bundesländern, es ist eine Kriegssituation, ein Kriegszustand. Und das wurde auch von Heidelbergs Institut hier akzeptiert. Und die haben Forschung und einfach gemacht. Und ich glaube, wenn die Studentenbewegung das versteht, dass es gibt eine kommunikative Gap sozusagen, denken sie die ganze Bevölkerung aufrufen. Mhm.
Es ist schön, dass du das erwähnst, weil ich hatte, nachdem ich diese ersten Ergebnisse erfahren habe, einen Tief. Ich war, obwohl das für mich keine Überraschung war, es hat mich doch getroffen und ich war sehr traurig. Und ich habe einen alten Freund in Mexiko eine E-Mail geschrieben, ein alter Kommunist. Und seine Antwort war sehr knapp. Der meinte, Mensch, warum bist du so traurig? Es ist das erste Mal seit ganz langer Zeit in Mexiko, wo wir wieder die Zivilgesellschaft auf so eine Ebene organisiert, auf der Straße und in den Medien erleben. Und das ist eigentlich der große Verdienst von dieser Kampagne, dass die Zivilbevölkerung mit der Jugend ganz vorne die Initiative übernommen hat und sowas wie eine Debatte 110 organisiert hat. Und das hatten wir nicht. Und wenn Sie das fortsetzen, dann haben wir vielleicht Chancen, dass es eines Tages tatsächlich in diesem Land einen Ausweg gibt. Und ich muss sagen, diese Worte haben mich schon ein bisschen aufgemuntert nach diesen ganz schrecklichen Wahlergebnissen und nach diesen ganzen Meldungen von Unregelmäßigkeiten und so geholfen. Ja.
Finde ich auch. Und ich glaube, Sabina, wir haben es eben im Vorgespräch gesagt, die Tatsache, dass diese Bewegung absolut parteiunabhängig ist, obwohl ja immer wieder versucht wird, sie in die PRD-Ecke zu drängen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich würde gerne auf Deutschland kommen. Also Deutschland ist ein großer, wichtiger Handelspartner für Mexiko. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die deutsche Regierung Enrique Peña Nieto noch nicht anerkannt hat. Das wird aber sicherlich nicht mehr lange dauern. Also die deutsche Regierung hat sich dadurch noch nie ausgezeichnet, wie wir jetzt gerade auch in Paraguay gesehen haben, durch Minister Niebel. Entschuldigung, den kleinen Exkurs. Soweit ich verstanden habe, ist ja, du hast eben gesagt, die Internationalität auch der Bewegung. Also es gab ja auch eine Demo hier in Mexiko von Yo Soy 132.
In Berlin.
In Berlin. Und euer Kollektiv, Mexico via Berlin, arbeitet ja auch hier, von hier für oder nach Mexiko. Könnt ihr ein bisschen darüber erzählen?
Ja, klar. Also erstmals würde ich sagen, es ist nicht nur diese Bewusstsein in Richtung eine Kritik von politischer Ökonomie, würde ich sagen. Es ist auch ein Bewusstsein von, dass die lokalen Probleme sind haben globalen auch causas,
Gründe.
Und wir arbeiten eigentlich in die Richtung. Also wir, die Studenten Mexico via Berlin, wir sind eine Gruppe von meistens Promoventen von verschiedenen Themen, also und Fields. Und wir eigentlich arbeiten, um zu bauen, also die Verbindung mit deutschen NGOs, auch Verbindung von Studenten in andere Städte von Europa. Und nicht nur, um was in Mexiko passiert, mit sozialen Bewegungen zu unterstützen zu können, aber auch um Forschung zu machen in bestimmte Agendas, die visibilisieren die organisierte transnationale Kriminalität als die globale Phänomen, wo was wir in Mexiko lokal sehen.
Ich mache ja das Zeichen, weil die Zeit geht zu Ende. Wenn sich jemand für eure Arbeit interessiert und mit euch in Kontakt treten will, wie kann er das machen?
Also wir haben eine Internetadresse, das lautet www.mexicoviaberlin.org. Wir haben auch einen Facebook-Account, Twitter und so weiter. Und wir organisieren auch Stammtische, und was wir am meisten arbeiten werden in folgenden Monaten, ist, wir wollten die Situation von Mexiko verstehen von einer ökonomischen Sicht und auch von der internationalen Politik, wie es es baut.
Gut, vielen Dank. Wir sind schon zum Ende gekommen. Das ist leider rasend schnell vorbeigegangen. Aber wie gesagt, das wird nicht die letzte Sendung sein. Wer die Sendung nochmal nachhören möchte oder einen Teil auch verpasst hat, kann die auf der Webpage des Nachrichtenbulletin Amerika finden unter www.npla.de/onda, das ist das Radioprojekt, /podcast. Da findet ihr die Sendung und da findet ihr auch uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt. Auch wir sind ein offenes Kollektiv, das zu Lateinamerika arbeitet. Und wir freuen uns über neue Stimmen. Iliana.
Angela. Die Sendung ist
Sabina
zu Ende.
Carlos. Es ist zu Ende. Vielen, vielen Dank für euer Dasein. Und wir sind in Kontakt und sind natürlich weiter am Ball, was die Entwicklung in Mexiko angeht.
La gente pobre no tiene lugar.